Hier sind Laura
und Sarah
von 15%, unserem neuen True Crime Podcast. Dort behandeln wir jeden Mittwoch einen Fall, in welchem eine Frau zur Mörderin wurde und befassen uns mit der Frage nach dem Warum.
Denn nur bei 15% der Menschen, die wegen Mordes gefasst werden, handelt es sich um Frauen. Warum morden Frauen so viel seltener als Männer? Sind es die Umstände?
Oder kommen einige von ihnen schon böse zur Welt?
Jeden Mittwoch behandeln wir exklusiv bei Podimo einen neuen Fall und versuchen, eine Antwort auf diese Fragen zu finden.
Mit dem Link go.podimo.com/% kannst du die Podcast-App kostenlos testen.
Wir freuen uns, wenn du reinhörst. 15%, wenn Frauen töten. Jeden Mittwoch exklusiv bei Podimo.
Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
Bonn, 19. Februar 2008. Sie wartet in der U-Bahn-Station Museum König auf die Bahn Richtung Innenstadt, als ihr ein Mann auffällt, der sehr laut telefoniert und einen unruhigen Eindruck macht. Außerdem hat sie das Gefühl, als würde er ihr immer wieder auf die Füße schauen. Sie schaut selbst herunter, um zu prüfen, ob da irgendetwas Ungewöhnliches ist, doch sie sieht nur ihre schwarzen Pumps. Bevor sie sich weitere Gedanken über den merkwürdigen Fremden machen kann, fährt die Bahn ein und sie steigt ein, ebenso wie der Fremde. An der Universität steigt sie aus und geht durch den langen Tunnel, der Richtung Kaiserplatz führt. Klack, 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 klack machen die hohen Absätze ihrer Schuhe auf den Fliesen des Tunnels. Erst als sie schon auf der Treppe nach oben ist, merkt sie, dass jemand direkt hinter ihr ist. Etwas streift sie am Bein und bevor sie reagieren kann, spürt sie, wie jemand von hinten ihre linke Wade packt. Sie verliert das Gleichgewicht und stürzt nach vorne. Sie wirft sich auf ihre Handtasche, weil sie glaubt, dass der Angreifer diese stehlen will. Stattdessen reißt der Mann ihr den linken Schuh vom Fuß und rennt damit zurück durch den langen Gang Richtung U-Bahn. Jetzt realisiert sie, dass es der Fremde aus der U-Bahn-Station ist, der sie angegriffen hat.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Akte Rheinland. Wir sind ein Podcast des Generalanzeiger Bonn und hier wird an jedem zweiten Donnerstag über Verbrechen und Kriminalfälle aus der Region Bonn gesprochen. Also auch heute. Mein Name ist Anna-Maria Bekes.
Und ich bin Sabrina Bauer. Hallo auch von mir.
Der Fall, den wir heute besprechen, das sind eigentlich 7 Fälle. Und die haben sich in den Jahren 2008 und 2009 ereignet. Wir sprechen hier über einen Serientäter. Wenngleich es zum Glück heute nicht um Mord geht.
Aber durchaus um schwere Straftaten.
Auf jeden Fall. Und es ist auch wichtig, das immer im Blick zu behalten in diesem Fall. Denn der wurde in der Öffentlichkeit sehr breit diskutiert. Und zwar nicht nur hier in Bonn, sondern tatsächlich sogar über Deutschland hinaus. Und da ist schon eine deutliche Tendenz erkennbar, diese Taten nicht so wirklich ernst zu nehmen.
Die Rede ist da nämlich vom Stöckelschuhräuber. Ich weiß gar nicht so genau warum, aber irgendwie klingt das schon komisch genug, oder?
Ja, also wir, also der Generalanzeiger, wir haben den Täter ja damals auch so genannt und auch unsere Episode heißt so, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt. Dieser Name, der hat sich einfach in der Berichterstattung ganz schnell festgesetzt und ich verstehe das auch. Das ist einfach ein griffiger Name und natürlich ist der auch nicht faktisch falsch. Ich weiß es nicht, vielleicht liegt es an diesem etwas altertümlichen Begriff Stöckelschuh, aber du hast total recht, es klingt einfach an sich schon so ein bisschen lapidar, vor allem wenn man sich vergegenwärtigt, was da passiert ist.
Dazu kommen wir gleich ja noch genauer. Aber du hast dir mal die Zeitungsartikel von damals angeschaut.
Ja, da heißt es unter anderem im Stern, Bonns Frauen sind in Furcht. Ein unbekannter Mann hat es auf ihre besten Stücke abgesehen, ihre Stöckelschuhe. Die entrüstete Damenwelt bereitet sich nun auf weitere Übergriffe vor.
Oh je, die besten Stücke.
Ja, das ist irgendwie grenzenlos doof. Auch die entrüstete Damenwelt, also wie viel Boomer willst du sein?
Alle Fräuleins.
Genau. Die Bild schrieb dann, als der Täter schließlich festgenommen wurde, ernsthaft, Pöms Räuber endlich gefasst. Bei seiner Festnahme trug er Turnschuhe. Und ansonsten haben sie den bei Bild übrigens auch gerne das perverse Stöckelschuhferkel genannt.
Da fehlen mir jetzt die Worte.
Jetzt haben wir dadurch allerdings schon ein bisschen was vorweggenommen, nämlich, dass der Täter, um den es heute geht, gefasst wird. Das allerdings erst, nachdem er ganze 7 Mal zugeschlagen hat.
Genau, und wir schauen uns das Ganze jetzt mal chronologisch an. zum ersten Mal am 19. Februar 2008 in der U-Bahn-Station Unimarkt in Bonn. Im Tunnel schleicht er sich von hinten an eine Frau in High Heels heran, packt sie so an der Wade, dass sie nach vorne stürzt, reißt ihr den Schuh vom linken Fuß und flieht. Das ist der Fall, den wir auch am Anfang gehört haben. Am 10. März 2008 fällt der Unbekannte in der U-Bahn-Station Bundesrechnungshof, also wieder in Bonn, eine Frau auf der Treppe von hinten an und entreißt ihr dieses Mal beide Schuhe. Und nur eine Stunde später am selben Tag stößt er eine Frau auf der Argelanderstraße zu Boden und entreißt ihr diesmal wieder nur den linken Schuh. Am 1. Dezember 2008 stößt er, diesmal nicht mehr in Bonn, sondern am Flughafen Köln-Bonn, eine Reisende auf der Rolltreppe um und reißt ihr beide Pumps von den Füßen. Als er am 16. Juni 2009 in der U-Bahn-Station Häuserlee, also wieder in Bonn, zuschlägt, bekommt dann das Phantom ein Gesicht, das die Polizei zu dem Zeitpunkt schon seit fast anderthalb Jahren sucht. Denn als der Mann einer 26-Jährigen wieder einmal den linken Schuh vom Fuß reißt und flieht, wird er von der Überwachungskamera gefilmt. Trotzdem überfällt er am 9. Juli noch innerhalb weniger Minuten noch zwei weitere Frauen im Grenzbezirk Leverkusen-Köln. Auch ihnen raubt er die Schuhe. Es waren übrigens in allen Fällen schwarze Pumps mit mehr oder weniger hohen Absätzen, und zwar Pfennigabsätzen.
Ja, ganz kurz, was man dazu noch sagen kann, man fragt sich ja so ein bisschen, wenn man das hört, wann ist das eigentlich passiert? War das jetzt irgendwie tiefe Nacht? Das war nicht der Fall. Also nicht in allen Fällen ist das überliefert, wann das passiert ist, aber soweit wir das nachvollziehen konnten, ist es immer tagsüber gewesen. Also mal um 15.20 Uhr, mal um 16.30 Uhr, mal auch schon um 9.20 Uhr am Morgen, also tatsächlich tagsüber. Und du hast es gerade schon gesagt, bei einem dieser Überfälle wird er gefilmt. Und jetzt weiß die Polizei also, wie der Mann aussieht und kann mit Hilfe eines Fotos nach ihm fahnden. Und zwar mit Erfolg. Die Fotos werden am 7. Juli 2009 in der Presse veröffentlicht und am selben Tag meldet sich die Ex-Freundin des Tatverdächtigen, die ihn eindeutig wiedererkannt hat. Als die Polizei ihn an seiner Wohnanschrift in Troisdorf festnehmen will, flieht er. Festgenommen wird der Schuhräuber dann schließlich ein paar Tage später in Siegen vor der Wohnung seiner neuen Freundin. Es handelt sich um einen zu diesem Zeitpunkt 27 Jahre alten Mann aus Troisdorf, der den Ermittlungsbehörden schon bekannt ist. Denn gegen ihn ist bereits eine Anklage erhoben worden. Wegen neunfachen Einbruchs in Häuser in Niederkassel und Diebstahls von High Heels und Damenwäsche.
Oh, das klingt ja recht eindeutig. Was ich mich frage, der Mann hatte also offenbar feste Beziehungen. Hatten die Freundinnen eigentlich nichts von der Vorliebe des Mannes für Schuhe bemerkt?
Ja, er hat seinen Fetisch offenbar ganz erfolgreich geheim gehalten, was durchaus Teil des Problems ist. Die Sexualtherapeutin Heike Melzer hat dazu in einem Interview mit der Welt erklärt, dass genau hier der Unterschied besteht zwischen einer reinen Paraphilie, also einfach einer etwas außergewöhnlichen sexuellen Vorliebe, die aber frei ausgelebt werden kann, und einem therapiebedürftigen Fetisch. Wenn ein Leidensdruck entsteht für den Betroffenen selbst und oder für seine Umwelt, dann ist das nicht mehr gesund.
Aber ein Fetisch an sich ist keine Erkrankung, richtig?
Nee, überhaupt nicht. Wie gesagt, wenn man damit offen zum Beispiel in der Partnerschaft umgehen kann und ja der Fetisch zum Beispiel als sexuelle Spielart einfach betrachtet wird, dann gibt's ja kein Problem und im Idealfall wird dadurch niemand belastet.
In der Realität dürfte so etwas aber sicher zu Problemen in Beziehungen führen, oder?
Ja, auch das sagt die Sexualtherapeutin Melzer, über die ich eben schon sprach. Zu ihr kommen zum Beispiel Männer, deren Partnerinnen sich von ihnen getrennt haben, als sie diesen Schuhfetisch entdeckt haben. Im Fall unseres Täters hier wird im Laufe der Ermittlungen 200 Meter entfernt von seiner Wohnung in so einem kleinen Gebüsch oder einem kleinen Waldstück eine Art Lager mit ganz vielen Damenschuhen und auch Damenunterwäsche gefunden. Dieses Gebüsch war übrigens gespickt mit gebrauchten Papiertaschentüchern. Und auf die Schuhe waren Sachen geschrieben worden, wie zum Beispiel extrem Fußfetisch, U-Bahn-Fund oder I love your feet and fuck your shoes. Der Mann behauptete allerdings, die Sachen gehörten ihm nicht.
Hat er sich für seine Vorliebe geschämt?
Ja, er hat sich total geschämt. Das geht vielen Menschen mit außergewöhnlichen Sexualvorlieben so. Und der Mann, über den wir hier sprechen, der hat seinen Fetisch nie von sich aus offenbart. Er hat eine etwa 2 Jahre dauernde Beziehung zu einer Frau, die sich dann im Sommer 2008 von ihm trennt. Und daraufhin entwickelt er eine ganz starke Wut ihr gegenüber, bedroht und beleidigt sie. Und er schickt ihr Mails mit Fotos, darauf sind Schuhe zu sehen. Und in denen befinden sich deutlich erkennbar Spermaspuren. Und zwar sind das Schuhe, die ihr, also der Ex-Freundin, gehört haben.
Das ist wirklich ekelhaft.
Ja, definitiv. Und das für mich ekligste ist, dass die Ex-Freundin diese Schuhe zeitweise bei dem damaligen Partner gelassen hatte. In der Zwischenzeit hatte die aber schon wieder zurückbekommen. Also der hat das mit den Fotos gemacht und dieselben Schuhe hat sie dann wieder gehabt und im schlimmsten Fall natürlich auch wieder angezogen. Die Vorstellung ist echt fies. Und auch im Freundeskreis dieser Ex-Freundin hat der Mann mehrmals Damenschuhe von Freundinnen von ihr gestohlen. Und auch diese Schuhe hat er zur Selbstbefriedigung genutzt.
Wie entwickelt sich eigentlich ein solcher Fetisch?
Das ist noch nicht ganz genau erforscht, aber einiges spricht dafür, dass viele Menschen, die einen ungesunden Fetisch entwickeln, ob das jetzt Schuhe sind oder was anderes, das durch übermäßigen Pornokonsum kombiniert mit bestimmten Reizen tun. Da kommt wieder unsere Sexualtherapeutin ins Spiel, die hat das so erklärt, man schaut sich ein Porno an, bei dem bestimmte neutrale Reize mit etwas Erregendem kombiniert werden, also Latex, Nylonfasern, Plastik oder eben High Heels. Und wenn man sich diese neutralen Reize mit sexueller Stimulation immer wieder anschaut, dann ist der Schuh irgendwann ein bedingter Reiz. Alleine das führt dann schon zur Erregung.
Also im schlechtesten Fall kann derjenige irgendwann nur noch durch diesen einen Reiz, zum Beispiel eben durch bestimmte Schuhe, Erregung empfinden.
Ja, genau. Und das erklärt auch, warum Partner oder Partnerinnen oft nicht gut damit zurechtkommen, wenn ein solcher Fetisch rauskommt oder ihnen gestanden wird sozusagen.
Weil sie Angst haben, dass es dann gar nicht mehr um sie geht, sondern nur noch um, wie in unserem Beispiel, die Schuhe.
Ja, und tatsächlich ist es bei unserem Täter sogar genau so. Was natürlich nicht heißt, dass das immer so ist. Im besten Fall, nochmal, kann ein Fetisch offen behandelt und als sexuelle Vorliebe einfach mit in die Beziehung eingebunden werden. In diesem Fall aber ist ganz klar, diesem Mann geht es nur noch um die Schuhe. Und die Frauen, die diese Schuhe tragen, die sind für ihn offenbar zumindest im Moment der Tat eigentlich irrelevant. Also er greift nach dem Schuh und nimmt dabei in mindestens 4 der insgesamt 7 nachgewiesenen Fälle billigend in Kauf, dass seine Opfer stürzen und sich dabei verletzen. Und das passiert ja auch.
Man darf auch nicht vergessen, diese psychische Gewalt, die er dabei ausübt. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich in einer U-Bahn-Station, egal ob am Tag oder in der Nacht, von hinten angegriffen werde, das löst eine Riesenangst bei den Frauen aus.
Die Vorstellung ist absolut gruselig, auf jeden Fall. Und das merkt man auch an jedem einzelnen der 7 Fälle hier. Die 49-Jährige, die er im Februar 2008 als erste überfällt, die gibt an, dass sie die U-Bahn-Station, in der das passiert ist, in Bonn nicht mehr nutzt und allgemein nur noch sehr ungern mit der U-Bahn fährt. Die 29-Jährige, die er dann im März 2008 am Bundesrechnungshof ausraubt, die sorgt sich danach, dass der Mann sie schon länger beobachtet haben könnte, was ich auch total nachvollziehen kann, obwohl es ja zum Glück nicht so war. Das dritte Opfer, eine 26-Jährige, die er am selben Tag überfällt, die berichtet, dass sie wochenlang keine hohen Schuhe mehr getragen hat, weil sie Angst vor weiteren Überfällen hatte und dass sie schreckhaft geworden ist, wenn jemand auf der Straße hinter ihr geht und sie wechselt dann die Straßenseite. Auch die 22-Jährige, die im Dezember 2008 am Flughafen Köln-Bonn zum Opfer wird, erzählt, dass sie sich seitdem in der Öffentlichkeit nicht mehr sicher fühlt. Das letzte Opfer, das schließlich am 9. Juli 2009 in Köln nahe der Leverkusener Grenze ausgeraubt wird, ist bereits am nächsten Tag wieder arbeiten gegangen. Der Überfall ereignete sich direkt neben ihrer Arbeitsstelle und sie hatte gerade außerhalb dieses Werksgeländes geparkt. Sie hat es auch geschafft, wieder in den Alltag zu finden und die Geschäftsführung der Firma hat ihr einen Parkplatz innerhalb des Geländes zugewiesen, damit sie nicht immer mit dem Tatort konfrontiert wird. Was ich auch sehr eindrücklich finde, ist die Schilderung mehrerer Opfer. Der Mann habe sich auf sie gestürzt, dabei völlig, ich zitiere das jetzt, irre gewirkt und gezischt, die Schuhe, gib mir die Schuhe.
Da merkt man, dass ihm die Frauen selbst offenbar völlig egal waren und er in seinem Drang, an diese Schuhe zu kommen, alles andere ausgeblendet hat. Man sieht ja auch deutlich den Seriencharakter dieser Taten und er schlägt dann am Ende ja auch immer schneller hintereinander zu. Vielleicht auch, weil er zu dem Zeitpunkt schon ahnt, dass ihm die Polizei auf den Fersen ist.
Ja genau, er weiß, dass die hinter ihm her sind. Er erzählt das auch seiner neuen Freundin, dass die Polizei nach ihm sucht. Und gerade an den beiden letzten Fällen sieht man, das ist innerhalb von 5 Minuten passiert, das Ganze. Also da ist er wirklich völlig außer Kontrolle offensichtlich. Und als er sagt, dass die Polizei nach ihm sucht, ist das eine kleine Untertreibung, denn er ist ja wegen der Einbrüche, die er begangen hat, bereits angeklagt worden zu diesem Zeitpunkt. Und ganz kurz nebenbei, diese Ermittlung wird dann im Zuge des neuen Verfahrens eingestellt, weil es eben geringwertiger vom Strafcharakter quasi ist.
Und im Juli 2009 wird er also festgenommen und kommt in U-Haft. Und dann wird Anklage erhoben?
Ja, so ist es. Im Januar 2010 erhebt die Staatsanwaltschaft Bonn Anklage gegen ihn wegen Raubes in 7 Fällen und in 4 Fällen davon tateinheitlich mit Körperverletzung. Schon in der Anklage ist die Rede davon, dass der 27-Jährige unter einer, Zitat, schweren psychischen Störung mit sexuellem Bezug leide und auch das Wort Fetischismus kommt vor. Sexueller Fetischismus ist, ja, das sagt Wikipedia, die übersteigerte Zuneigung zu einzelnen Körperteilen, Körpereigenheiten, Kleidungsstücken, Utensilien, Materialien oder Situationen, bei der ein Gegenstand, der sogenannte Fetisch, als Stimulus der sexuellen Erregung und Befriedigung dient. Fetisch wird aber eben auch gleichbedeutend mit Fetischismus benutzt.
Kommen wir mal zu dem Prozess. Wie tritt der Angeklagte dort auf?
Unsere Gerichtsreporterin Rita Klein hatte einen Mann erlebt, der den gesamten Prozess überschwankt zwischen einem Häuflein Elend, das auch weint, und einer auf der anderen Seite immer mal wieder durchscheinenden Aggressivität. Wir kommen da gleich noch genauer dazu, warum diese, ja, Zwiegespaltenheit am Ende gar nicht so überraschend ist. Rita schildert jedenfalls vom ersten Prozesstag, dass der inzwischen 28-jährige Angeklagte mit kahlgeschorenem Kopf und einem Kinnbärtchen ganz blass und still auf der Anklagebank sitzt. Und er lässt auch seinen Verteidiger für sich sprechen. Er sagt erstmal nichts selbst.
Gesteht er die Taten denn?
Na, sagen wir mal so. Er sagt nach meinem Eindruck zumindest zu Beginn immer nur so viel, wie unbedingt nötig ist. Bei der Tat Mitte Juni in der Heusallee in Bonn, da ist er ja von einer Überwachungskamera gefilmt worden. Das kann er also schlecht leugnen. Diese Tat gibt er also zu, die anderen aber erstmal nicht.
Welche Vorgeschichte hat der Mann denn? Wir haben schon über die Einbrüche was gehört. Der Polizei war er ja nicht unbekannt.
Nee, allerdings, wir haben ja schon gehört, sagtest du ja gerade, zum Zeitpunkt seiner Verhaftung läuft ein Verfahren gegen ihn. Das war aber nicht das erste. Schon im Februar 2000 ist ihm vom Amtsgericht Siegburg wegen Körperverletzung in zwei Fällen eine richterliche Weisung erteilt worden. 2004 wird er wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe verurteilt. Er hatte zu Polizeibeamten, die ihn kontrollierten, gesagt, haben wir wieder nichts zu tun, das ist ein freies Land, das können die Bullen mir nicht verbieten. 2005 gibt es dann eine weitere Geldstrafe, diesmal wegen versuchten Einbruchsdiebstahls. Da hat er in Niederkassel 6 Kellerverschläge aus Holzlatten gewaltsam aufgebrochen und aus diesen Elektrowerkzeuge Werkzeug und eine Sackkarre entwendet. Wegen Sachbeschädigung in 11 Fällen wird er dann 2006 zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten verurteilt. Die Strafe wird erstmal zur Bewährung ausgesetzt, die wird dann allerdings später widerrufen, vermutlich, weil er gegen Auflagen verstoßen hat. Im Frühjahr 2008 sitzt er deshalb 2/3 dieser Strafe ab in der JVA Aachen und danach wird der Strafrest wieder zur Bewährung ausgesetzt. Die wird dann wiederum bis 2010 verlängert, weil der Mann in Niederkassel betrunken mehrere Autos, den Schaukasten eines Bürgervereins, den Fensterrollladen eines Gebäudes sowie eine Jalousie, einen Holzgartenzaun, das Gitter eines Kellerschachts und einen Jägerzaun mutwillig beschädigt hat. Also da war der anscheinend irgendwie auf Krawalltour und er stand also auch noch unter Bewährung, als er festgenommen wurde.
Da hat jemand wohl ein Problem mit der Impulskontrolle.
Ja, und das hat auch einen Grund, darauf kommen wir gleich noch. Erstmal aber geht es noch weiter im Strafregister. Es gibt noch eine weitere Geldstrafe aus 2006, diesmal wegen gefährlicher Körperverletzung. Da hat er einem 14-Jährigen mit einem Stock auf die Hand geschlagen. Im Mai 2007 eine weitere Geldstrafe, weil er Zigaretten geklaut hat. Und dann kommt noch eine ganz merkwürdige Sache dazu. Am 10. März 2009 wird er vom Amtsgericht Köln wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer Geldstrafe verurteilt. Er hat offenbar im August 2008 versucht, eine Frau in Köln anzurufen, da nahm aber stattdessen ein 10 Jahre altes Mädchen, vielleicht ihre Tochter, den Hörer ab. Und dieses Mädchen soll er dann am Telefon aufgefordert haben, sich, Zitat, an die Scheide zu fassen. Das Mädchen hat das zum Glück verweigert und einfach aufgelegt.
Der letzte Fall, den du geschildert hast, fällt da ja komplett aus den bisherigen Einbrüchen und Sachbeschädigungsdelikten raus, oder?
Mhm, finde ich auch. Also es passt überhaupt nicht in sein Muster. Zumindest wüssten wir nicht, dass er sich irgendetwas in diese Richtung ansonsten schon mal hat zu Schulden kommen lassen. Das spricht eigentlich eher dafür, dass er wirklich einfach seine Impulse nicht kontrollieren kann und einfach handelt, ohne nachzudenken, glaube ich.
Das fällt ja dann schon genau in die Zeit, in der er die Überfälle auf die Frauen begangen hatte.
Genau, also da hatte er die ersten Überfälle schon begangen. Ansonsten passt das irgendwie nicht so richtig ins Muster, finde ich. Man kann sich diese Tat überhaupt nicht richtig erklären. Und soweit wir wissen, hat er ansonsten nichts in dieser Richtung sich zu Schulden kommen lassen, was Kinder angeht. Also es ist wirklich ganz komisch und schrecklich.
Wird denn während der Verhandlung auch über seinen Fetischismus gesprochen und kann man sagen, wie der bei dem Angeklagten eigentlich entstanden ist?
Also er selbst sagt, beziehungsweise er lässt über seinen Anwalt sagen, dass er Ende 2006 diese Neigung urplötzlich entwickelt habe. Er habe Füße als, Zitat, ansehnlich, erotisch und anziehend empfunden und daraus habe sich dann eine sexuelle Leidenschaft entwickelt. Er habe sich, wenn es um Schuhe ging, wieder ein Zitat, wie unter Strom gefühlt. In der Haft habe er dann aber keinen Verlust verspürt und auch nicht mehr diesen Drang. Und heute, also zum Zeitpunkt des Prozesses, empfinde er beim Gedanken an diese Phase, so nennt er das, nur noch Scham und Ekel.
Ist das denn realistisch? Also dass so eine vorübergehende Phase von, sagen wir mal, 2-3 Jahren sein kann?
Also erstmal muss ich dazu sagen, dass man zur Kindheit dieses Mannes überhaupt nichts sagen kann. Also uns ist dazu nichts bekannt. Ich habe weder in der Berichterstattung noch im Urteil irgendetwas dazu gefunden. Das heißt, da kann man jetzt auch nicht irgendwelche Rückschlüsse ziehen, dass es vielleicht schon früh entstanden sein könnte. Es wird aber davon ausgegangen, also dass das wirklich so eine kurze Phase war, die auch völlig plötzlich eingetreten ist, das ist sehr unrealistisch. Und zu diesem Ergebnis kommt auch der psychiatrische Gutachter, der den Angeklagten exploriert, also eingehend mit ihm spricht. Am Ende dieses ersten Prozesstages appelliert nämlich der vorsitzende Richter eindringlich an den Angeklagten, die Wahrheit zu sagen. Die Beweise gegen ihn sind ja schließlich recht eindeutig. Und der Mann erklärt sich dann schließlich bereit, mit diesem Gutachter ausführlich zu sprechen. Aus Scham will er eben nicht vor großem Publikum reden im Gericht.
Und zu welchem Ergebnis kommt dann dieser Gutachter?
Der Sachverständige erklärt, dass der Angeklagte eine, Zitat, schwere seelische Abartigkeit aufweise. Das ist nur kurz zur Info, dieser schreckliche Begriff, der wurde ja ebenso wie der Begriff Schwachsinn erst 2021 aus dem Strafgesetzbuch entfernt. Seitdem werden seelische Störung und Intelligenzminderung stattdessen gesagt. Letztere, also eine Intelligenzminderung, die liegt übrigens bei dem Angeklagten nicht vor. Er ist durchschnittlich intelligent. Und wichtig ist, für den Gutachter steht fest, dass der Angeklagte bei mindestens 4 seiner insgesamt 7 Überfälle auf Frauen erheblich in seiner Steuerungsfähigkeit eingeschränkt war. Er, also der Gutachter, der konnte nicht ausschließen, dass sich die Gewaltbereitschaft des Mannes steigere, um, Zitat, an das Objekt seiner Begierde zu kommen. Also dass er wirklich immer mehr tut, um einfach diese Schuhe zu kriegen und da überhaupt keine Rücksicht auf die Frauen nimmt und was denen passieren könnte. Und wie wenig der Angeklagte seine Neigung kontrollieren könne, das zeige sich daran, dass er selbst unter dem Fahndungsdruck der Polizei ja weiter zugeschlagen habe. Also wir haben ja eben gehört, am 7. Juli wird das Foto veröffentlicht, da weiß er, okay, die sind jetzt hinter mir her. Und trotzdem geht er am 9. Juli eben hin und überfällt binnen Minuten weitere 2 Frauen. Der psychiatrische Sachverständige ist sicher, solange dieser Mann nicht behandelt wird, kann er seinen Drang nach Schuhen nicht einfach aufgeben. Der Experte, der erklärt vor Gericht auch nochmal, dass ein Fetisch an sich noch kein Problem ist, sondern erst dann, ja, wenn der Drang etwa zu kriminellem Verhalten führt, wie beim Angeklagten. Allerdings sieht er bei ihm Chancen für einen Behandlungserfolg, da er nun erstmals über seine Neigung sprechen könne.
Heißt das jetzt, dass der Angeklagte seine restlichen Taten doch noch gesteht?
Ja, genau. Am 2. Verhandlungstag räumt er die Taten ein. Er habe viel über seine Taten nachgedacht und nach dem ersten Prozesstag Entschuldigungsbriefe an seine Opfer geschrieben, sagt er. Er weint vor Gericht bitterlich und sagt, es tut mir so leid, was ich den Leuten angetan habe. Ich bin froh, dass mir jetzt geholfen wird. Wenn ich alles hinter mir habe, werde ich ganz neu anfangen.
Wenn ich das richtig verstehe, hält der Gutachter ihn für eingeschränkt steuerungsfähig. Heißt das, er kann für die Taten nicht verurteilt werden?
Nein, ihm war klar, dass er rechtswidrig handelt, also dass er Straftaten begeht. Der Gutachter sagt, dass er sich nicht kontrollieren konnte, weil der Drang, an diese Schuhe zu kommen, so stark war. Und dazu, dass er seine Impulse nicht kontrollieren kann, dürften sicher auch weitere Dinge beitragen, die hier im Prozess jetzt herauskommen. Zum einen ist der Angeklagte abhängig von Amphetaminen. Bei einer Tat hatte er offenbar ganze 10 Gramm Speed-Intus, was die Impulskontrolle natürlich nochmal herabsetzt. Und er weist eine Borderline-Störung auf.
Bei der Borderline-Störung handelt es sich um eine Persönlichkeitsstörung, die durch Impulsivität und Instabilität von Emotionen und Stimmung der Identität sowie zwischenmenschlichen Beziehungen charakterisiert ist. Es handelt sich um ein schwerwiegendes psychiatrisches Krankheitsbild, das auch als emotional instabile Persönlichkeitsstörung des Borderline-Typs bezeichnet wird. Betroffene erleben sich als Opfer ihrer eigenen heftigen Stimmungs- und Gefühlsschwankungen, was zu extremer innerlicher Anspannung führen kann, die dann als unerträglich und peinigend erlebt wird. Viele setzen selbstschädigende Verhaltensweisen ein, um diese Anspannung zu verringern. Vor allem Schmerz spüren viele während der extremen Spannungsphasen kaum oder nur sehr wenig. Selbstverletzungen, Drogeneinnahmen und hochriskante Aktivitäten lindern die Anspannung sofort, werden dadurch jedoch rasch zu suchtartigem Problemverhalten. Menschen, die an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden, fühlen sich innerlich zerrissen, haben ein gestörtes Selbstbild und eine gestörte Körperwahrnehmung. Sie leiden unter massiven Ängsten vor dem Alleinsein und instabilen Beziehungen. Quelle: Neurologen und Psychiater im Netz.
Wie äußert sich diese Störung denn bei dem Angeklagten genau?
Vor Gericht wird ausgeführt, dass seine persönlichen Beziehungen instabil seien und sein Selbstwertgefühl gestört. Detaillierter wird das allerdings nicht. Also wir wissen ja, er hatte feste Freundinnen, aber wie das genau gelaufen ist, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wie die Beziehung zu den Eltern war. Er hat allerdings noch bei den Eltern gewohnt. Wobei das natürlich auch jetzt nichts über die Beziehung aussagt. Er hat auch keine feste Arbeitsstelle, sondern schlägt sich so mit Gelegenheitsjobs durch. In der Vergangenheit hat er wiederholt Selbstverletzungstendenzen gezeigt. Unter anderem ist er offenbar aus 30 Metern Höhe in eine Baugrube gesprungen, hat mit der Faust gegen harte Gegenstände geschlagen oder auch suizidale Gedanken geäußert, als ein Freund von ihm bei einem Badeunfall starb. Sein impulsives Verhalten, das wird noch verstärkt durch den übermäßigen Konsum von Alkohol und Drogen einerseits und andererseits eben durch diese Paraphilie, also den Fetisch. Das psychiatrische Gutachten bezeichnet ihn als, Zitat, affektiv instabil. Er reagiere mit unangemessenen, heftigen Wutanfällen. Und das zeigt sich dann übrigens sogar während des Prozesses, als nämlich seine Ex-Freundin in den Zeugenstand tritt.
Also die Ex-Freundin, die er nach der Trennung bedroht hatte.
Ja, genau. Und es wird ganz klar, dass diese Ex-Freundin dadurch noch total belastet ist. Die ist wirklich außer sich, als sie da in den Zeugenstand muss. Die weint total und muss vom Richter erstmal beruhigt werden. Und dann berichtet sie, wie der Angeklagte sie, als sie sich von ihm getrennt hat, nahezu terrorisiert hat. Der hat anzügliche Flugblätter über sie offenbar im Ort verteilt und ihr eben auch diese ekligen Fotos geschickt, über die wir eben schon sprachen. Und der Angeklagte, der kriegt bei dieser Schilderung nicht einfach ein schlechtes Gewissen, nein, er wird ihr gegenüber total aggressiv, sodass der Richter ihn mehrfach ermahnen muss.
Oh Mann, das muss für die Ex-Freundin wirklich schrecklich gewesen sein. Wie lautet denn dann das Urteil gegen den Angeklagten?
Der 28-Jährige wird am 17. Februar 2010 zu einer Gesamtfreiheitsstrafe, das wird ja dann so zusammengefasst, die einzelnen Taten von 4 Jahren und 9 Monaten verurteilt. Damit geht das Gericht übrigens ganze 13 Monate über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus, was eher ungewöhnlich ist. Die Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus wird außerdem angeordnet. Also er kommt in den Maßregelvollzug. Der Richter sagt, dass er hochgefährlich sei, solange er nicht behandelt werde und dass er so lange in der Anstalt bleiben müsse, bis er keine Gefahr mehr darstelle.
Und wie hat der Verurteilte darauf reagiert?
Ja, laut unserer Reporterin saß er wie erschlagen neben seinem Verteidiger. Der hatte offensichtlich mit diesem doch recht harten Urteil nicht gerechnet. Der Verteidiger fand, dass das Geständnis seines Mandanten zu wenig gewürdigt wurde. Dabei war das durchaus strafmildernd berücksichtigt worden, aber das Gericht befand auch, dass der Täter es sich ein bisschen einfach gemacht hat, indem er den Opfern sagte, er konnte nicht anders, als diesem Drang nachzugeben. Der Richter erkennt auch, dass der Mann immer gewaltbereiter wurde. Das haben wir ja eben auch schon gesagt, dass das wirklich so eine Spirale von Gewalt war, die immer stärker wurde. Und bei der Urteilsverkündung zeigt sich dann übrigens auch wieder die aggressive Seite des Täters. Er schimpft vor sich hin und bevor er aus dem Saal gebracht wird, da zischt er noch Scheiß Justiz. Und als ein Kameramann ihn nach dem Urteil nochmal ins Visier nimmt, da geht er mit wutverzerrtem Gesicht auf ihn zu und zeigt ihm beide Mittelfinger. Dazu muss man allerdings noch ganz kurz sagen, dass der Angeklagte nicht fotografiert werden wollte und das Gericht das aber trotzdem erlaubt hat. Was ich auch schwierig finde, ehrlich gesagt.
Ja, schwierig ist ein gutes Stichwort. Wie bewerten wir den Fall?
Ja, da sagst du was. Es ist echt schwierig. Also diese Taten oder auch dieses Verhalten des Mannes, die sind einfach überhaupt nicht zu entschuldigen durch nichts. Und es ist wirklich furchtbar, was er diesen Frauen angetan hat, was er auch seiner Ex-Freundin angetan hat. Und ich finde auch diesen Anruf bei dem 10-jährigen Mädchen, den darf man hier nicht außer Acht lassen. Das ist wirklich was, das wird dieses Mädchen in seinem Leben nicht vergessen wahrscheinlich. Insgesamt ist es also meines Erachtens absolut richtig gewesen, die Öffentlichkeit vor diesem Mann zu schützen. Ich gebe aber ehrlich zu, ich kann nicht ganz umhin, so eine Spur von Mitleid auch für den zu empfinden, weil man das Gefühl hat, der ist einfach völlig gefangen in dieser Störung. Und deshalb hoffe ich, dass er ja, durch die Therapien vielleicht an sich arbeiten konnte und hoffentlich keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit darstellt.
Damit sind wir auch schon am Ende unseres Falls angelangt. Wir danken euch wie immer herzlich fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid.
Wie immer die Bitte, helft uns gerne beim Wachsen, also dabei, diesen Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen.
Abonniert uns dafür bei Spotify und Apple Podcasts oder wo immer ihr uns auch hört. Lasst uns 5 Sterne da, wo immer das möglich ist, und aktiviert am besten auch die kleine Glocke bei Spotify, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald eine neue Folge draußen ist.
Wir freuen uns immer, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmt, entweder über diesen Fragesticker bei Spotify, vor allem, weil wir da jetzt endlich auch auf Kommentare antworten können, auf Instagram bei @akterheinland oder per Mail an podcast@ga.de.
Dankeschön für eure Unterstützung. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dähling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.